was Vorarlberg bewegt. Vorarlberg Live.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Vorarlberg Live hier aus unserem wunderschönen Studio in Schwarzach. Mein Name ist Michael Brock, ich bin von dem VN und darf Sie auch im Namen von Voll.at und Ländertv hier begrüßen. Bei mir heute zu Gast ist SPÖ-Landesparteivorsitzender Mario Leiter. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Brock.
Herr Leiter, ich kann jetzt nicht nur sagen SPÖ-Landesvorsitzender, sondern auch stellvertretender Bundesvorsitzender. Böse Zungen schreiben ja, Sie haben jetzt einen Platz bekommen, weil andere nicht wollten in den Bundesvorstand. Wie war denn das? Warum wollten andere Landesparteivorsitzende nicht und Sie schon?
Also grundsätzlich wird es immer welche geben, die Ergebnisse schlecht reden. Grundsätzlich ist es so, der Andi Babler hat mich gefragt, ob ich einer seiner neuen Stellvertreter werden möchte. Und das ist eigentlich üblich. Das war schon der Michi Ritsch, war schon Stellvertreter, der Martin Staudinger war schon Stellvertreter vom Bundesparteivorsitzenden. Und so bin ich jetzt auch geworden, Stellvertreter des Bundesparteivorsitzenden, einer von neun. Man muss dazu vielleicht wissen, das Bundesparteipräsidium, da sind 14 Personen drinnen in diesem Präsidium, das höchste Gremium. Und da wird vieles besprochen und natürlich vorbereitet. Und jetzt bin ich halt in diesem Präsidium, wo ich vorher schon drin war, bin ich halt jetzt wieder reingewählt worden.
Mhm. Warum ist es dieser Posten nicht so beliebt unter manchen von Ihren Kolleginnen und Kollegen?
Nun, das ist eine strategische Entscheidung. Meine Kollegen aus den anderen Bundesländern, die jetzt nicht aktiv im Bundesparteipräsidium Platz nehmen, sind kooptiert. Das muss man wissen. Sie dürfen trotzdem zu jeder Sitzung kommen, dürfen Wortmeldungen machen, sind nur nicht stimmberechtigt. Aber sie haben natürlich von ihnen Vertraute wieder in das Präsidium gesandt. Also die sitzen jetzt teilweise auch zu zweit, zwei Personen drinnen von der jeweiligen Landesorganisation und können sich besser abstimmen und besser absprechen. Also es ist eine strategische Entscheidung. Und vor allem, es gibt ja in der nächsten Zeit wieder Wahlen in den einzelnen Bundesländern. Und die Landesparteivorsitzenden möchten sich wirklich konzentriert und fokussiert auf diese Wahlen vorbereiten. Und das geht nur, wenn man sich aufs Land konzentriert.
Wie haben Sie denn den Parteitag mitbekommen? Und wie beurteilen Sie vor allem dieses Ergebnis von Andi Babler? Es sind jetzt ja keine 94-95%, die man ja auch schon kannte.
Ja, also grundsätzlich, der Parteitag war sensationell. Wir hatten 609 Delegierte, also Stimmberechtigte, und über 1000 Gäste. Über 1000 Gäste, die dem Parteitag gefolgt sind. Also im Saal waren etwa 2000 Menschen, die sich unterhalten haben, aber gleichzeitig auch natürlich über die Sozialdemokratie gesprochen haben. Ich glaube, die Stimmung war sensationell. Es war sehr gut, Aufbruchstimmung sogar. Der Andi Babler hat einen sehr guten Job gemacht. Er hat in seiner Rede, in seiner Wortmeldung, hat er genau die Ziele, wohin die Sozialdemokratie gehen soll, hat er auch thematisiert. Gleichzeitig hat er auch, und das finde ich sehr gut und sehr stark von ihm, dass er auch Fehler eingeräumt hat, dass er Fehler gemacht hat vielleicht, in der Kommunikation vor allem. Und das möchte er jetzt nicht mehr tun. Also jetzt wird er wirklich kommuniziert in allen Bereichen und es wird abgestimmt und es wird er breiter aufgestellt.
Wo sehen Sie diese Fehler, die er jetzt nicht mehr machen soll? Was soll anders werden?
Nun, es ist die Kommunikation innerhalb der Partei. Das ist ein wichtiger Meilenstein, wenn man gewisse Themen anspricht, wie Migration, wie die Teuerung, wie das Wohnen, dass man sich innerhalb der Landesorganisationen tatsächlich abspricht. Das war auch unsere Forderung immer wieder, dass wir möchten Informationen bekommen, was der Bund aktuell macht, und wir möchten auch Rückschlüsse haben, wenn wir Themen vorbereiten oder auch dem Bund zutragen, weil sie zuständig sind im Bund. Was kann der Bund für das Land jeweils machen, vor allem für Vorarlberg im Bereich des Wohnen beispielsweise, im Bereich der Energie? Da haben wir immer Forderungen gestellt und da möchten wir rückgekoppelt haben, was macht jetzt der Bund aus dieser Information, was macht der Bund aus diesem Verlangen? Und ich glaube, das ist jetzt gut, das macht er jetzt, und zwar intensiv mit seinem Regierungsteam. Und ich kenne alle vom Regierungsteam, von den Staatssekretärinnen, Staatssekretären, aber gleichzeitig Ministerinnen und Minister. Ein tolles Team, sehr harmonisch, sehr fachlich orientiert. Ich glaube, die machen einen sehr guten Job und ich bin froh, dass es so jetzt ist. Und sie haben noch viel Arbeit vor sich und sie werden sicherlich noch vieles bewegen, damit das Leben in Österreich überhaupt leistbar bleibt, dass es leistbar ist und dass es besser wird für die Menschen.
Haben Sie für Andi Babler gestimmt?
Es gibt immer das Wahlgeheimnis, aber natürlich habe ich den Bundesparteivorsitzenden unterstützt. Das ist für mich eine Ehre sogar. Ich glaube, man muss das auch tun. Man muss den Bundesparteivorsitzenden stärken. Es gab auch schon schwächere Ergebnisse. Die Rendi Wagner hatte beispielsweise 75%. Egal wie das Ergebnis am Ende ist, es braucht immer 50 plus eine Stimme, also 50% und mehr. Es wird immer Kritiker geben, sowohl intern als auch extern. Aber grundsätzlich ist es so, dass 4/5 der Mitglieder, der Delegierten, den Babla Andi gewählt haben. Und das ist ein starkes Zeichen, ein starkes Votum. Wenn man weiß, gerade dass der Boulevard den Andi Babler relativ abgeschrieben hat, dass er ihr wirklich schlecht gemacht hat, ein Dirty Campaigning für mich war, das macht man nicht und das hat sich auch nicht ausgezahlt für den Boulevard oder überhaupt für die Medien, weil ich denke, man muss immer sachlich bleiben. Man kann Kritik äußern, da und dort was Falsches machen, aber der Andi Babler ist der gewählte Vizekanzler, er übt diesen Job auch aus. Wir haben einen Bundesparteivorsitzenden. Die Frage des Vorsitzes ist jetzt abgeschlossen. Der Andi Babler ist der Bundesparteivorsitzende. Und mit dem werden wir auch die nächste Zeit auch so bestreiten.
Wie haben Sie denn, weil Sie gerade den Boulevard ansprechen, wie haben Sie denn die Diskussion vor dem Parteitag mit Nachfolgekern, mit dieser ganzen, mit den Querschüssen auch innerparteilich, wie haben Sie das wahrgenommen?
Nun, ich bin jetzt schon über 10 Jahre in der Politik und ich weiß, wie man damit umgeht. Ich habe mich nie eingemischt in die Diskussionen. Für mich zählt immer nur die Sache. Schon als Polizist, nach 4 Jahrzehnten im Polizeidienst, weiß ich, es zählen nur Fakten, Daten und Zahlen. Und grundsätzlich hat sich nie, zu keinem Zeitpunkt ein zweiter Kandidat zur Verfügung gestellt, der wirklich sagt, ich möchte kandidieren, ich möchte beim Parteitag kandidieren, ich lasse mich aufstellen, lasse mich wählen. Dann hätten wir reden können über alles. Aber es gab nur einen Kandidaten. Es gab immer nur einen Kandidaten. Und das war der Andi Babler und der war gesetzt vom Bundesparteivorstand. Da, wo über 50 Menschen drin sitzen aus ganz Österreich, wurde er einstimmig gewählt als Spitzenkandidat für die Bundesparteiwahl, als Bundesparteivorsitzender und das war auch jetzt so.
Es hieß ja, aus den Bundesländern sei dieser, oder vor allem aus mehreren Bundesländern sei dieser Wille nach einer Veränderung nach Christian Kern an der Spitze gekommen. Vorarlberg war keines davon.
Nein, wir haben ganz klar, wir reden immer mit allen. Ich pflege den Austausch mit allen Bundesländern, mit allen Landesparteivorsitzenden, mit allen Geschäftsführern. Ein besonderer Freund von mir ist der Michi Ludwig zum Beispiel, der Bürgermeister aus Wien, aber auch der Doskozil Hans-Peter, mit dem bin ich sehr gut befreundet, auch mit dem Sven Hergovic in Niederösterreich. Also wir haben sehr gute Achsen und wir diskutieren auch breit. Die einzelnen Landesorganisationen müssen sich selbst organisieren, das machen wir auch in Vorarlberg. Wir haben eine starke Landesorganisation, wenn man denkt, dass der Vorarlberger Landesparteivorsitzender nun jetzt auch zur Bundespartei Stellvertreter gewählt wurde, auch vorgeschlagen wurde, ist ein starkes Zeichen. Wir haben in der Frauenorganisation, die stärkste Frauenorganisation in jedem politischen Lager, unsere Frauenministerin, die Eva-Maria Holzleitner, hat die Landesvorsitzende der Frauen von Vorarlberg zu ihrer Stellvertreterin gemacht und wurde auch mit 100% in der Wahl bestätigt. Also es sind starke Zeichen, die vom Westen aus Richtung Osten gesandt werden.
Schauen wir in den Osten. Sie haben Hans-Peter Doskozil erwähnt. Sie sind sehr loyal. Das merkt man auch in Ihren Antworten. Im Osten sieht das anders aus. Warum kann die burgenländische SPÖ nicht so loyal hinter dem Bundesparteivorsitzenden stehen wie Sie?
Ich glaube, das ist falsche Interpretation. Ich glaube, dass es anders ist. Der Hans-Peter Doskozil hat sogar seiner Mannschaft empfohlen, keine Streichungen durchzuführen und den Bundesparteivorsitzenden zu stützen, weil es natürlich wichtig ist, seine Stärke zu zeigen. Der Hans-Peter Doskozil fokussiert sich auf das Burgenland. Burgenland hat andere Themen, die beispielsweise in Vorarlberg behandelt werden. Das Burgenland liegt an der Grenze, das Burgenland hat wenig Industrie, da muss wirklich kämpfen. Und daher glaube ich, dass er sich fokussiert auf das Bundesland und das macht er auch gut. Aber er hat natürlich mit seinem Club-Obmann, dem Roland Fürst, eine starke politische Persönlichkeit, den er in das Bundesparteipräsidium entsandt hat, einen starken Kommunikator, der ihn natürlich auch ständig unterrichtet, was gerade läuft. Aber der Hans-Peter Doskozil kann auch jederzeit zum Präsidium kommen und an diesen Sitzungen auch teilnehmen.
Das ändert nichts an den Querschüssen, die immer wieder aus dem Burgenland kommen?
Ich erkenne momentan überhaupt keine Querschüsse. Es gab immer Diskussionen, eine Partei lebt von Menschen, eine Partei lebt von Individuen, die einfach ihre Meinung kundtun. Und das ist die Stärke, die DNA der Sozialdemokratie, dass wir das auch zulassen. Das Problem ist nur, wenn wir Personalprobleme oder Personaldiskussionen in der Öffentlichkeit führen. Das ist nicht gut, das ist weder für die Politik gut noch für die Wirtschaft. Also Personaldiskussionen sind intern zu führen und dann nach außen zu kommunizieren.
Bleiben wir noch kurz in der Bundespolitik. oder ÖVP-Kanzler Christian Stocker hat ja angekündigt, er würde gern das Volk befragen, was die Wehrpflicht betrifft. Da würde mich zuerst mal interessieren, wie stehen Sie grundsätzlich zum 8+2-Modell, das vorgeschlagen wird?
Also grundsätzlich, ich selbst habe 9 Monate Grundwehrdienst absolviert in Innsbruck und in Landeck. Aktuell gibt es ja eine Expertenkommission, die der Bundesregierung empfohlen hat, 8+2 beispielsweise, aber gleichzeitig auch den Zivildienst auf 12 Monate anzuheben. Und ich werde mich hüten, von Vorarlberg in ein Bundesthema den jeweiligen Verhandlungsteams von SPÖ, von ÖVP und von NEOS irgendwelche Ratschläge zu erteilen. Und ich glaube, es ist auch eine Wertschätzung gegenüber dem Koalitionspartner auf Bundesebene, dass wir das nicht tun. Wir werden das auf Bundesebene auch nicht machen. Das heißt, die Landesvertreter werden nicht eine Stimme erheben für die eine oder für die andere Variante, weil man nicht vorgreifen kann. Das ist ein wertschätzender Umgang, wenn man das auf dieser Ebene lässt. Die Michi Schmid, die Staatssekretärin, ist in diesem Koordinationsteam. Die koordiniert die Regierungsteams einzeln und dann wird es sicher Lösungen geben. Grundsätzlich schließe ich aber nie, ich verschließe mich nie gegen die plebiszitären Elemente in einer Demokratie, wie beispielsweise Volksbefragung, Volksabstimmung oder Bürgerinitiativen. Das sind wichtige Instrumente. Die Frage ist, wir brauchen ein Ziel, man muss dorthin kommen. Man hat eine Expertenkommission errichtet, die Vorschläge erarbeitet hat und das muss jetzt natürlich das Regierungsteam sowohl von ÖVP, SPÖ als auch von NEOS bewerten. Und die sollten eigentlich auch dann zu einem Entschluss kommen.
Als Mario Leiter, als Person, nicht als Funktionär, wie sehen Sie den Vorschlag? Sind Sie dafür oder dagegen?
Grundsätzlich finde ich, das Bundesheer ist eine wichtige, eine unverzichtbare Einrichtung. Wir müssen das Bundesdienst oder den Dienst am Heer attraktivieren. Wir brauchen eine ganz, und zwar eine massiv starke Miliz. Das ist auch klar, das müssen wir aufbauen, da müssen wir mehr investieren in diesem Bereich. Wir brauchen Personal, wir brauchen Systemerhalter. Man sieht es gerade bei uns im ländlichen Bereich oder im Vorarlberg beispielsweise, Lawinenabgänge, Murenabgänge, Katastropheneinsätze ohne Bundesheer, ist all das nicht machbar. Also wir brauchen ein starkes Heer, ein klares Bekenntnis dazu, das habe ich. Aber am Ende, wie es dann ausgehen soll, wie das Heer in die Zukunft gehen soll, das sollten die Regierungsdienste.
Also Sie äußern keine Präferenz?
Keine, nein.
Okay. Und zur Volksbefragung, Sie haben es eh kurz erwähnt, sind Sie grundsätzlich dafür, dass darüber abgestimmt wird, weil es doch um ein Volksheer geht und alle betrifft, auch Vorarlberger?
Herr Bruck, das ist eine lustige Geschichte, nämlich der Herr Bundeskanzler hat in einer Parteirede, und zwar bei der ÖVP, hat er diese Volksbefragung ins Spiel gebracht, die nicht akkordiert war. Im Regierungsübereinkommen zwischen ÖVP, SPÖ, aber auch den NEOS ist ganz klar geregelt, und zwar einvernehmlich, dass bei plebiszitären Elementen wie der Volksabstimmung, eine Volksbefragung, dass das nur mit Zustimmung von allen dreien geht. Das heißt, sie müssen sich jetzt finden, kommen sie zu dieser Zustimmung alle drei oder nicht. Das ist eine große Aufgabe. Grundsätzlich ist das, was der Herr Stocker gemacht hat, eine Parteiveranstaltung gewesen, wie der Andreas Babler immer andere Steuern fordert, Millionärsteuer, was auch immer, aber es steht nicht im Regierungsübereinkommen. Dann kann man es auch nicht 1:1 übernehmen.
Es kam ja dann postwendend der Vorschlag nach einer Volksbefragung zur Vermögenssteuer. War das auch, muss man das auch so sehen, dass das halt eine Parteiforderung ist?
Das hat die SPÖ immer schon gefordert. Und zwar nicht eine Millionärsteuer, sondern eine Steuer für die Superreichen.
Aber die Volksbefragung.
Aber da geht es ja nur um die Steuer für die. Ja, das wurde natürlich gleich initiiert mit der Volksbefragung für die Steuer für die Superreichen. Aber auch hier wieder, es ist nicht im Regierungsübereinkommen. Daher wird die SPÖ das auch nicht thematisieren, weil es nicht drinsteht. Wir halten uns grundsätzlich an Vereinbarungen.
Es wurde ja thematisiert.
Ja, thematisieren kann man schon, weil natürlich der andere Fluss kam, wenn man sagt, man macht eine Volksbefragung zur Miliz, zum Bundesheer, dann könnten wir auch eine Volksbefragung über die Superreichensteuer, aber wir könnten auch eine Volksbefragung über zu wenig Wohnraum in Österreich entwickeln, weil wir haben tatsächlich zu wenig Wohnraum. Wenn wir bedenken, in Vorarlberg wurde letztes Jahr 322 gemeinnützige Wohnungen errichtet, dann muss ich wirklich mit den Augen zwinkern und sagen, das ist viel, viel zu wenig. Denn es gab immer der Richtsatz, 500 müssen sein, das hat man nicht geschafft. Und jetzt hat man sogar noch die Wohnbauförderung noch gekürzt um 4%. Also ich glaube, da darf es nicht sein. Wenn ich weiß, dass das untere Zehntel in Vorarlberg, das untere Zehntel mehr wie 2/3 ihres Haushaltseinkommens für Wohnen und für Lebensmittel ausgibt und das obere Zehntel nur 30% davon, dann weiß ich, dass der Wohnraum tatsächlich eines der eklatanten Bereiche ist, wo wir nachschärfen müssen, und das muss man tun, und das werde ich auch massiv dafür kämpfen im Landtag, dass das besser wird.
Über das Thema möchte ich gleich noch mit Ihnen reden. Noch kurz etwas anderes. Die NEOS haben aufhören lassen, mit dem Vorschlag den Bundesrat abzuschaffen. Was halten Sie davon?
Also erstens einmal bräuchte es für sowas eine Zweidrittelmehrheit, nämlich das ist eine Gesamtänderung der Bundesverfassung. Wir wissen, Kelsen hat die Verfassung errichtet 1920, wieder verlautbart 1929. Wenn man hier Änderungen vornimmt, muss es natürlich einvernehmlich gehen, und bei einer Zweidrittelmehrheit weiß man, was für ein hoher Faktor das da mit zusammenhängt. Der Bundesrat ist die Ländervertretung auf Bundesseite. Und der Bundesrat hat eine wichtige Aufgabe. Der Bundesrat kann Gesetze des Nationalrates blockieren. Da kann sie wirklich 8 Wochen, kann er sie aussetzen und sagen, wir möchten darüber noch einmal neu diskutieren, wir möchten einen Beschluss darüber fassen. Also das ist ein wichtiges Instrument. Ob man das dann aufhebt im 21. Jahrhundert, das muss man breiter diskutieren. Und ich glaube, das sollte, wenn sowas diskutiert werden sollte, auch in der Regierungsverantwortung liegen zwischen ÖVP, SPÖ und den NEOS. Weil das muss breiter diskutiert werden. Das kann man nicht in einem Interview diskutieren. Das sind so weitreichende Maßnahmen, wo die Länder auch geschnitten werden. Das muss man wirklich gut diskutieren. Natürlich auch die Auswirkungen. Da möchte ich auch bitten, dass man das Föderalismusinstitut in Innsbruck einbaut. Der Verfassungsjurist Dr. Peter Bussjäger, der kennt sich da bestens aus, und der soll uns vielleicht dann auch, wenn es zu solchen Fragen kommt, Auskunft erteilen, was sind die Auswirkungen davon. Werden die Länder dadurch geschwächt? Und das lasse ich sicher nicht zu, dass die Länder geschwächt werden, wenn wir brauchen eine starke Stimme, auch in Wien.
In Vorarlberg wird durch einen Brief im Bregenzer Wald, der schon vor Monaten teilweise raus ist, aber jetzt an die Öffentlichkeit kam, gerade diskutiert, wie Leerstand animiert werden kann, oder mobilisiert werden kann, wieder leere Wohnungen wieder verstärkt vermietet werden können, als kleiner Teil der Lösung des Wohnproblems. Ist die Leerstandsabgabe dazu ein Instrument, das dazu dienen könnte?
Sie könnte dazu dienen, wenn die Gemeinden sich entscheiden, dass sie entsprechende Verordnungen dazu erlassen. Es gibt Gemeinden, die haben mittlerweile eine Leerstandsabgabe, erheben sie, andere Gemeinden wieder nicht. Wir müssen auch die Ausreißer bedenken bei einer Leerstandsabgabe. Es gibt Menschen, die betreuen andere Familienangehörige in einer anderen Gemeinde, müssen dorthin ziehen, lassen ihre Wohnung noch leer stehen, damit sie dort sind. Also diese Härtefälle müssen wir vielleicht noch mal überdenken. Aber grundsätzlich muss das dann im Bereich der Gemeinde liegen, ob sie eine Leerstandsabgabe erhebt oder nicht.
Es sind ja weit über 50 mittlerweile, die das tun. Ist sie hoch genug?
Also die Gemeinden berichten mir nichts anderes gegenüber. Sie erheben die Abgabe, aber es kommt nicht der Ruf, dass man es erhöhen sollte oder was auch immer. Mhm.
Sie haben es angesprochen, der gemeinnützige Wohnbau ist Ihrer Ansicht nach ein großes Thema, um die Wohnproblematik zu lösen. Ist das Allheilmittel dafür?
Also der gemeinnützige Wohnbau, früher hat man immer vom gemeinnützigen gesprochen, ich spreche immer vom leistbaren Wohnraum, weil mittlerweile ist die Wohnraumnot ja bei der Mittelschicht angekommen. Also Papa, Mama, beide arbeiten und trotzdem können sie die Wohnung kaum finanzieren, auch wenn sie ein höheres Einkommen haben. Also eine leistbare Wohnung zu finden. Und wir müssen den privaten Wohnungsmarkt befeuern, aber gleichzeitig natürlich den leistbaren Wohnungsmarkt. Und nur beides kann in Koexistenz miteinander funktionieren. Wir brauchen den privaten Wohnungsmarkt natürlich, weil viele Menschen möchten sich eine Wohnung kaufen, werden sich aber kaum eine Wohnung leisten. Mein Sohn ist 30, da sagt er mir, Papa, wenn ich auch noch so viel arbeite, ich kann mir keine Wohnung leisten, weil 80 Quadratmeter um 500.000 oder 600.000 Euro, das ist nicht mehr leistbar und kaum finanzierbar. Da müssen wir eingreifen. Wir müssen schauen, dass wir den Menschen eine Perspektive wiedergeben. Junge Menschen brauchen ein Ziel, dass sie sich wieder einen Wohnraum erarbeiten können. Das ist doch unser beider Ziel, dass unsere Kinder auch in Zukunft einen leistbaren Wohnraum finden, dass sie Eigenheim schaffen können, dass wir versuchen, Mietkaufmodelle wieder neu anzudenken, dass wir versuchen, Genossenschaftsmodelle anzudenken. Ich bin mit Wilfried Flatz im Austausch im genossenschaftlichen Bereich. Die haben ein Problem mit der Finanzierung. Die kommen immer in den zweiten, dritten Rang. Es ist bei der Finanzierung im Bankenbereich, ein großes Thema. Wir haben das im Landtag schon thematisiert. Da haben wir leider keine Zustimmung von Schwarz-Blau bekommen. Aber es ist wichtig, den genossenschaftlichen Bereich auch anzukurbeln. Es ist wichtig, den leistbaren Wohnraum, den gemeinnützigen Wohnraum anzukurbeln. Wir müssen mit den Gemeinden in Austausch treten, dass wir Flächen vorsehen, die dem leistbaren oder gemeinnützigen Wohnraum gewidmet werden. Dann kann nur dort so etwas entstehen. Und da müssen wir die Gemeinden unterstützen, von Landesseite her. Und ich glaube, es geht nur, wenn man es gemeinschaftlich andenkt.
Sehen Sie da den Willen bei den Gemeinden gegeben?
Die Gemeinden ja, nur das Land momentan bremst massiv. Sie haben ja die Wohnbauförderung nicht erhöht, also die ist sogar gleich geblieben, wenn nicht sogar um 4% reduziert. Also das Zeichen nach außen, leistbaren Wohnraum zu schaffen, ist marginal, ist ganz minus angesiedelt leider. Und da müssen wir aber im Landtag noch weiter daran arbeiten und ich werde Anträge einbringen und ich werde wirklich dieses Thema massiv fordern, dass der leistbare Wohnraum wieder massiv angekurbelt wird. Wir haben einen vierten Wohnbauträger mittlerweile, einen gemeinnützigen, der ist sehr gewillt, was zu tun, weiterzuarbeiten. Die VG Wose arbeitet super, die Alpenländische Heimstätte arbeitet super, aber sie brauchen mehr Kapital, sie brauchen mehr Wohnraum, sie brauchen mehr Liegenschaften, dass sie bauen können. Und das kann nur das Land bewerkstelligen. Das Land muss einfach Zünder geben, dass wir sagen, wir kurbeln das jetzt an.
Die Landesregierung ist es doch schon seit ein Jahr und 5 Monaten im Amt, 4, 5 Monate. Wie lautet denn Ihr Fazit? Wie sieht die Zusammenarbeit, das ist ein kritisches Fazit, das ist, glaube ich, klar, wie sieht die Zusammenarbeit denn aus? Geht man da auf die Opposition zu? Ist es möglich, zusammenzuarbeiten auch?
Also auf der Persönlichkeitsebene funktioniert es immer. Wir reden miteinander, wir trinken in den Pausen einen Kaffee. Also wir reden auch inhaltlich natürlich, versucht man vorab schon Lösungen zu finden. Allerdings ein bemerkenswertes Erkenntnis seit November 24 gibt es diese aktuell schwarz-blaue Landesregierung. Und das Erkenntnis für mich, aber auch für andere Parteien und auch für andere Abgeordnete ist eigentlich klar, wenn der Christoph Bitschi als Landesstatthalter nicht auf der Regierungsbank säße, würde der Landeshauptmann Markus Wallner niemanden aktuell finden, mit dem er solche Sozialkürzungen machen könnte. Niemanden finden, mit dem er Zusammenschlüsse im Spitalsbereich machen könnte, dass zum Beispiel die Geburtenstation, die gesamte Frauenheilkunde nach Bregenz transferiert wird. Also solche Dinge würden nicht funktionieren, wenn nicht der Christoph Bitschi auf der Regierungsbank hocken würde. Die letzten 10 Jahre davor hat er genau das immer kritisiert. Genau das hat er immer aufgeworfen, genau da hat er die Finger reingeworfen und gesagt, das geht nicht. Und jetzt stimmt er zu. Und zwar, er stimmt stillschweigend zu. Das ist das große Thema. Er stimmt stillschweigend zu und das geht nicht. Für mich hat man auch wenn man in der Regierung sitzt, hat man eine Verantwortung für dieses Land und die muss man jetzt tragen. Jetzt, wo Sozialschwächere so gebeutelt werden, wo so viele Zusammenschlüsse sind, wo man Sozialeinrichtungen kürzt, dass in der Strukturreform für den Sozialeinrichtungen was gemacht werden muss, dass weniger Leistungen angeboten werden, sei es von der Caritas, von der IFS oder anderen Instituten. Das sind schwierige und schwere Dinge, die kann man nicht zulassen. Und da wundert es mich, dass der Christoph Bitschi da nicht den Finger drauf hebt und sagt, nein, das geht nicht, da mache ich nicht mit. Wir fordern beispielsweise, dass das Abstimmungsverhalten in der Landesregierung offengelegt wird. Wir stehen für Transparenz. Wir möchten wissen, wer hat zu welchem Thema wie abgestimmt. Und die Landesregierung verweigert das. Die sagt nur, die Landesregierung hat beschlossen. Aber welcher Landesrat oder welche Landesrätin zu welchem Thema tatsächlich Ja gesagt hat oder Nein gesagt hat, das legt sie nicht offen. Und da werden wir jetzt massiv fordern. Wir werden nach dem Informationsfreiheitsgesetz fordern. Wir werden alle Instrumente im Landtag ankurbeln, dass wir zu diesen Informationen kommen. Und wenn man gesetzliche Bestimmungen ändern muss, da muss man sie ändern und anpassen, damit die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land auch tatsächlich den Anspruch erhalten bekommen, dass sie wissen, wer für was eingetreten ist.
Sie sprechen die Kürzungen im Sozialbereich an. Vor wenigen Wochen saß ich hier mit Christoph Bitschi in diesem Studio und er kündigte an, dass die Sozialhilfe in Vorarlberg verschärft wird nach Vorbild Steiermark. Mittlerweile sehen wir es auch in Tirol mit einer roten Regierungsbeteiligung, dass die Sozialhilfe verschärft wird. Wie sehen Sie die Pläne hier? Im Land.
Also grundsätzlich darf man doch nicht davon ausgehen, wenn jemand arbeitslos wird, dass er liebend gern in die Sozialhilfe abwandert. Also der Ansatz, wenn ein 50-jähriger Mensch nach 30 Jahren in einer Firma tätig, dass die Firma in Konkurs geht, der kommt plötzlich in die Arbeitslosigkeit, findet keinen Job, kommt irgendwann in die Sozialhilfe, muss aufgefangen werden, da kann man doch nicht davon ausgehen, dass man gern in die Sozialhilfe abwandert. Wenn man da Strafen ausübt in dem Bereich, sehe ich sehr, sehr kritisch, weil man moralisiert natürlich da in diesem Bereich und stellt die Menschen an die Seite. Das darf man nicht tun. Man muss das gut überlegen, was man da macht. Es geht nur gemeinschaftlich. Ich glaube, da wäre Christoph Bitschi und auch alle anderen gut gehalten, dass man im Vorfeld schon alle einbindet und versucht, Lösungen zu erarbeiten, die notwendig sind, um eine gute Struktur zu erhalten. Wir wissen aktuell im Wohnungsmarkt, wir haben sehr viele ältere Menschen, die arbeitslos sind. Die Statistik zeigt gerade aktuell, so 50 plus sind die Menschen dann vielfach arbeitslos und gehen dann schlussendlich von der Arbeitslosigkeit in die Pension. Und das ist das große Credo und das darf nicht sein und wir müssen dagegen steuern. Wir müssen Umschulungen anbieten, wir müssen mehr die Menschen, auch gerade wenn sie im Alter sind, dass sie im Arbeitsleben erhalten werden und vor allem, dass sie vom aktiven Arbeitsbezug in den Ruhestand dann gehen.
Die Gemeinden, die Vorarlberger Gemeinden, haben sich ebenfalls zur Sozialhilfe und allgemein zur Sozialfondsfinanzierung zu Wort gemeldet. Die Mitfinanzierung bei der Sozialhilfe sei verfassungswidrig, hat ein Gutachten gesagt. Wie sehen Sie die Reaktion der Gemeinden? Denn sie ziehen ja trotzdem nicht vor einen Verfassungsgerichtshof, sondern wollen ein Volksbegehren, ein Gemeindevolksbegehren, ein sogenanntes.
Ja, ob sie es dann machen, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, dass es gut ist, dass der Gemeindeverband, der ja alle 96 Gemeinden vertritt, dass der hier eine starke Stimme hat und dass der Bürgermeister von Frastanz, dass auch der GOM das richtig aktualisiert und vor allem sagt, die Forderungen der Gemeinden und die Gemeinden sind tatsächlich am Limit. Zwischenwasser bringt beispielsweise nicht einmal mehr ein Budget her. Das sind Alarmzeichen, da muss man wirklich ganz genau darauf hinschauen, die Gemeinden haben kein Geld mehr zur Finanzierung der Kindergärten, zur Finanzierung von Straßenbau, Haltungskosten, von Schulen, von Kindergärten. Also ganz wichtige Dinge, wo nicht mehr funktionieren und das ist sehr gefährlich. Eine Volksbefragung, weiß ich nicht, ob die das Notwendige bringt. Die Gabi Sprickler-Falschlunger, unsere ehemalige Landesparteivorsitzende, hat schon 2013 eine Initiative gestartet im Landtag, eine neue Aufschlüsselung 45, 35 und 20, dass man hier eine neue Aufschlüsselung macht, da hat damals die Regierung abgelehnt. Wir werden schauen, wir werden das wieder aufs Tapet bringen, wir werden den Gemeindeverband unterstützen. Wir müssen schauen, dass die Gemeinden mehr Geld wieder zur Verfügung bekommen, dass es besser wird, dass sie ihre Pflichten auch erfüllen können.
Also die Gemeindeverbandsforderung nach 80-20, also 80% Land, 20% Bund, 20% Gemeinden bei der Sozialfondsfinanzierung, die unterstützen Sie?
Ja, ich unterstütze jede Maßnahme, die die Gemeinden natürlich entlastet. Mhm.
Eine Frage noch, Sie kommen ja aus der Gemeindepolitik, haben sich lange mit Simon Can gematcht um den Bürgermeistersessel oder mehrfach zumindest. Wie beurteilen Sie nun das Gerichtsurteil von Simon Can? Muss er zurücktreten, sollte der OGH das Urteil bestätigen?
Herr Bruck, ich verstehe die Frage. Sie kommt bei mir auch an. Allerdings muss ich sagen, ich habe noch nie in meinem Leben, vor allem ich war über 4 Jahrzehnte als Polizeibeamter tätig und ich habe nie Urteile der Justiz kommentiert, weder in die eine noch in die andere Richtung. Und die betroffenen Menschen, die verurteilt dann schlussendlich werden, werden wohl wissen, was sie dann zu tun haben. Aber grundsätzlich gilt jetzt noch immer die Unschuldsvermutung und ich glaube, das ist gut so. Wir leben in einem Rechtsstaat. Und erst wenn der oberste Gerichtshof geurteilt hat, dann kann man sehen, wie es weitergeht. Er muss das dann für sich selbst bewerten. Also von mir kriegt er weder einen Zuruf oder ein Abnicken. Also ich werde mich in dieser Causa gar nicht äußern.
Dann ganz allgemein befragt, sollten oder können rechtskräftig verurteilte Politikerinnen und Politiker im Amt bleiben?
Das ist eine gute Frage. Es gibt in unserer Verfassung, ist klar geregelt, ab 12 Monate Freiheitsstrafe bedingt, ist der Amtsverlust gegeben. Bei 6 Monaten Freiheitsstrafe unbedingt ist der Amtsverlust auch schon da, also vor Kraftgesetz wegen. Grundsätzlich gilt aber der Anstand und der Respekt gegenüber der Bevölkerung. Also ich glaube nicht, dass verurteilte Straftäter, wenn man nach dem Strafgesetzbuch verurteilt wird, egal in welcher Form, also auch beim bezirksgerichtlichen Delikt, wenn es ein Vorsatzdelikt ist, geht das nicht einher mit einem politischen Amt.
Wie entspannt ist es derzeit für Sie als SPÖ-Vorsitzender, der keine Wahlen vor Augen hat? Es gibt keine Gemeindewahlen derzeit, in den nächsten Jahren. Es gibt, die Landtagswahl ist noch weit weg. Lässt sich hier entspannter politisch arbeiten?
Ich sehe es nicht entspannt. Ich bin nach wie vor 6 bis 7 Tage pro Woche unterwegs in den einzelnen Gemeinden, in unseren Ortsorganisationen. Wir haben die Landesgeschäftsstelle super besetzt. Wir sind im Club, im Landtagsclub hervorragend besetzt. Wir haben tolle Abgeordnete im Landtag. Ich bin froh, dass es ein gutes Team ist. Wir sind auch im erweiterten Landesparteivorstand sehr gut aufgestellt. Wir machen Projekte gemeinsam. Und natürlich, und möchte ich schon sagen, die Strategie für die nächsten Wahlen wird bereits jetzt gearbeitet. Wir haben also genug zu tun. Aber auch die politische Auseinandersetzung im Landtag macht unglaublich Spaß. Es sind sehr viele Themenfelder von der Grenzgängerverbänden bis, alles Mögliche. Und das macht es eigentlich sehr spannend und hält am Laufenden, weil die Themen sind einfach da und die muss man erarbeiten. Und wie Sie auch sehen im Landtag, die Führerscheincausa, wo immer wieder aufschlägt, die hat jetzt wieder aktuell neue Werte geschlagen, wo die Staatsanwaltschaft Polizisten anklagt. Also das ist noch nicht gegessen, wenn man bedenkt, dass die Führerscheincausa ungefähr 28.000 junge Fahranfängerinnen und Fahranfänger getroffen hat, dass die teilweise 4-mal, 5-mal, 6-mal durchgefallen sind bei der Prüfung. Das macht im Herz und in der Psyche etwas von den Menschen, und zwar bis ins hohe Alter hinaus, wenn man sagt, ich bin 5-mal bei einer Führerscheinprüfung durchgerasselt, und schlussendlich weiß man, warum es vielleicht so war, dass die einen strenger geprüft haben als wie die anderen. Also diese Causa ist noch nicht aufgearbeitet und die werden wir auch am Mittwoch im Landtag wieder thematisieren, weil es nicht sein kann, dass man nicht die notwendige Transparenz aufweist, um das zu tun, was notwendig ist. Wir müssen schauen, dass es eine transparente Richtlinie gibt. Der Landeshauptmann ist hier zentrales Organ in der mittelbaren Bundesverwaltung. Also er ist zuständig zu organisieren, dass die Prüfungen korrekt ablaufen. Das liegt in seinem Amt. Gleichzeitig wissen wir, dass wenn diese Medienberichte jetzt alle da sind, dass die Staatsanwaltschaft über Polizisten jetzt nun mittlerweile urteilt, dass 294 Strafverfahren ein einziger Gutachter, nämlich der beim Land Beschäftigte, jetzt nicht mehr Beschäftigte, aber bis dahin Beschäftigte, 286 Gutachten davon gemacht hat, da müssen wir schon fragen, wann war das, wann wurde das gemacht. Also wir werden das hinterfragen, ganz sicher.
Sie sind beruflich in Pension, widmen sich ganz der Politik. Werden Sie antreten wieder bei der nächsten Landtagswahl?
Oh, das ist noch ganz weit hinweg. Ich versuche, wir haben sehr gute Frauen und Männer in unserer Partei. Wir müssen natürlich auch auf die Verjüngung achten. Das ist mir ganz persönlich auch sehr, sehr wichtig. Wir haben ein Reißverschlusssystem, wir haben sehr gute Persönlichkeiten und ich bin im guten Austausch mit allen Interessentinnen und Interessenten. Wir möchten uns gut aufstellen. Ich glaube, das ist ein großer Ansatz. Es macht mir Spaß, so irgendwas zu organisieren und gleichzeitig die Strategie natürlich zu entwickeln. Aber das geht nur miteinander. Ich habe einen starken Landesparteivorstand. Wir werden jedes Thema in diesem Landesparteivorstand besprechen und werden uns genau orientieren, in welche Richtung das wir marschieren.
Also ein klares Jein, Herr Leiter. Herzlichen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich schon auf nächstes Mal. Liebe Grüße aus Schwarzach. Auf Wiedersehen.